ARD.
Achtung! In den nächsten Minuten wird hier über den Tod gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de/Hilfe. fritz.de/Hilfe.
Jetzt liege ich in diesem Sarg voller Bälle.
Na, das wäre doch geil, eine Zwingerbeerdigung.
Ja, es wurde Rotz und Wasser geheult. Auf der anderen Seite war es ein unvergessliches Erlebnis.
It's Fritz.
Hallo, mein Name ist Malte und neben mir...
Die Alte.
Hey, Gunula, lass dich drücken. Komm mal her, lass dich nochmal umarmen.
Ja, hey.
Oh, schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. So, hast du eine Idee, wo wir heute hingehen?
Ja, wir gehen heute in ein Bestattungsinstitut.
Absolut richtig. Jetzt muss ich diese, ich habe mir extra einen Gag zurechtgelegt, weißt du? Neben mir steht die Alte, wie komme ich von die Alte, verstehst du? So,
ja.
Hast mir direkt kaputt gemacht, dankeschön.
Ja.
So, wir wollen heute ein bisschen über den Tod sprechen, weil das ist ja für viele noch ein No-Go-Thema. Leute sprechen ungern darüber, triggert ja auch vielleicht manche Menschen dieses Thema. Und deswegen wollen wir so ein bisschen unterhaltsamer darauf blicken, weil wir haben die Haltung, über den Tod muss man reden.
Auf alle Fälle muss man über den Tod reden. Der Tod hat viele Facetten. Und der eine, der liebt den Tod. Also Der eine liebt den Tod,
Gundula.
Anders. Das war natürlich ein Gag jetzt, nicht? Ich meine, der liebt das, zur Beerdigung zu gehen. Sowas habe ich alles schon erlebt. Weil der lebt natürlich nicht die Toten, die er da beerdigt hat, sondern er geht gerne zur Beerdigung, weil es da was anschließend was zu essen gibt. Ohne dass er den Menschen, der da drin liegt, geliebt hat oder mit dem zusammen ist. Deswegen habe ich das falsch ausgedrückt.
Ach, du meinst quasi so ein bisschen so ein Geier, der noch so ein bisschen, da gibt es geschmierte Brote danach. Kannte ich zwar nicht, da gehe ich hin.
Ja, sicher. Man kann es auch als Klakör bezeichnen oder so. Jedenfalls gibt solche Leute, gibt es. Und da muss man eben vorher vorbeugen. Wer lädt man ein? Wen lädt man nicht ein? Lädt man überhaupt einen ein? Man muss eine Planung haben. Manche haben eine, manche haben keine. Ich kann ja gar nicht wissen, falle ich morgen um? Habe ich heute geplant? Morgen falle ich um, ist die Planung sowieso weg.
Meinst du, ich sterbe vor dir an einem Verkehrsunfall oder so?
Nein, das wurde um Gottes Willen. Solche Gedanken habe ich gar nicht. Ich bin lebenslustig. Ich denke immer nach vorne, nie zurück und will 104 werden, dachte ich mal. Aber ich habe das schon jetzt runtergeschraubt auf 100, weil meine Mutter auch bis 97 geboren ist.
Hast du mal geraucht?
Noch nie geraucht, nein.
So, dann wirst du doch 105. Gundula, wir gehen jetzt rein und beschäftigen uns heute mal mit dem Tod. Hast du Angst vorm Tod?
Ja, jeder Mensch hat Angst vorm Tod. Natürlich habe ich Angst vor dem Tod.
Ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe Angst vor dem Tod eines geliebten Menschen in meinem Freundeskreis oder Familienumfeld. Aber vor meinem eigenen Tod habe ich keine Angst. Hast du Angst vor deinem Tod?
Ja, habe ich Angst, weil es geht ja nicht mehr weiter. Tod ist tot und danach kommt nichts. Es ist noch keiner zurückgekommen, der gesagt hat, dass es im Himmel schön ist. Also deswegen habe ich wirklich Angst. Aber nicht jetzt jeden Tag. Nur dann, wenn man nachts liegt und denkt an den Tod und weiß, nie, nie, nie. Und wenn man sich fünfmal nie gesagt hat, dann kann man die ganze Nacht nicht schlafen. Das ist schon eine Art Angst und deswegen schiebe ich es immer weg und denke nicht dran.
Wie oft denkst du an den Tod?
Na, eher selten.
Eher selten?
Ich bin ein lebenslustiger Mensch.
Absolut, deswegen auch die silbernen High Heels hier beim Bestatter.
Wie ist denn dein Verhältnis zum Tod, Malte?
Wie ich gerade schon angedeutet habe, habe ich eher Angst davor, dass jemand aus meinem Familienumfeld oder so stirbt. Ich selbst hab ja weniger Angst. Mein Verhältnis zum Tod ist so ein bisschen so zwiegespalten. Auf der einen Seite gehört es ja zum Leben dazu. Es ist leider, in Anführungszeichen sage ich das jetzt, das Normalste der Welt. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist jetzt sehr küchenpsychologisch, aber dass Menschen, die trauern, wirklich, das ist das Krasseste, glaube ich, was ein Mensch durchleben kann. So, wenn ich an meine Trauerphasen zurückdenke, die ich bisher in meinem Leben hatte, ich habe noch nie was Vergleichbares erlebt. Ich fühlte mich so machtlos, so krass. Und in meiner Familie, das ist auch noch ein Bezug, den ich zum Tod habe, meine Mutter ist Hospizbegleiterin. Und das heißt, da kriege ich halt auch so wirklich tragische Geschichten teilweise mit, wo ich so denke, hui. Und da habe ich besonders Respekt vor Menschen, die eben auch mit dem Tod arbeiten. Nicht nur Hospizbegleiterinnen und Begleiter oder auch eben, wo wir heute hier sind, Bestatterinnen und Bestatter. So, das ist mein Verhältnis zum Tod.
Ja, es wäre auch sehr traurig, wenn einer in meinem Umfeld stirbt, den ich gerne mag. Und das Schlimme ist ja, wenn der dann gestorben ist oder der Tod ist beerdigt, dann kommen die Schuldgefühle.
Das zeigt ja, dass man auf jeden Fall über den Tod sprechen muss. Und das tun wir heute hier beim Bestatter in Berlin. Und ich habe ja vor allem Bock, Gundula, auf so eine unterhaltsame Beerdigung. Na, schauen wir mal, was die hier so anbieten, nicht wahr?
Das würde mich auch sehr interessieren, was dich alle im Angebot ist. Ich habe schon lauter bunte Bälle gesehen und solche Sachen. Jetzt bin ich ja gespannt, was sie mit den Bällen machen oder ob man hier noch Probe liegen muss, da im Sarg. Ob der Sarg
würde ich machen.
Würde ich machen, ja. Na, ich weiß noch nicht, sagen wir mal so, ob man im Sarg liegt. Ja, na, der muss auch passen. Ne? Also mal Probe liegen würde ich wahrscheinlich auch.
Genau, nämlich bei Robert und Maria. Hallo ihr beiden.
Hi. Hi.
Heute sind wir bei?
Bestattungsinstitut Ab unter die Erde.
Sag mal, jetzt hatte Gundula gerade gesagt, Bestattungsinstitut. Ihr seid ja kein klassisches Bestattungsinstitut. Ist Bestattungsinstitut der richtige Begriff? Ich frage dich einfach mal, Robert.
Ja, Ab unter die Erde reicht, ist ja quasi, die Marke steht für sich.
Was ist denn das Besondere bei euch hier, Maria?
Ich glaube, dass wir alle einen persönlichen Verlust erlebt haben. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig bei Ab unter die Erde. Und dass wir Menschen in einer wirklich beschissenen Situation, wie dem Tod eines geliebten Menschen, der nicht verhandelbar ist, der uns absolut machtlos macht, maximale Freiheit schenken wollen. Und das in jeglicher Form, in Form von Zeit, in Form von ganz, ganz vielen Möglichkeiten der Bestattung und tatsächlich auch in ganz, ganz vielen Begegnungen und schönen und tröstenden Abschieden. Und es ist natürlich so, dass das Traurige tatsächlich manchmal so schlimm ist, dass es kaum zu ertragen ist. Und da hilft uns tatsächlich Humor. Und deswegen haben wir Ab unter die Erde gegründet, weil darum geht's einfach.
Gundula, wir wollen eine Abschiedsparty, oder?
Abschiedsparty ist in Ordnung. Und mit viel Humor, da bin ich dabei.
So, wenn jetzt jemand gestorben ist, wie ist da der normale Ablauf? Also man kommt dann zu euch und wie geht's dann weiter? Oh, da wird schon mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Entweder die Leute machen selber eine Vorsorge oder aber die Familie kontaktiert uns, nachdem jemand gestorben ist. Und dann ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, wo derjenige gestorben ist. Entweder im Krankenhaus, zu Hause oder in einem Pflegeheim. Das heißt, es unterscheidet sich da an der Stelle immer ein bisschen. Und dementsprechend kann man so von einem ganz klassischen Ablauf nicht sprechen.
Ich habe mal eine Frage. Also sagen wir mal, wenn man selber jetzt eine Vorsorge machen will und man will seine Beerdigung selber planen, dann kann man aber auch hierher kommen, wenn man die selber planen will.
Ja, kannst du machen, total gerne. Haben wir auch relativ oft bei Menschen, gerade die gerne selbstbestimmt sind und verschiedene Sachen für sich festlegen wollen. Was will ich, was möchte ich? Also wir haben eine Kundin, die möchte gerne alles in schwarz, jede Deko in schwarz. Da soll gewisse Mucke laufen, also sprich, die hört gerne Metal, da muss auf jeden Fall die Wunschplaylist laufen.
Da komme ich.
Sehr gut. Ich auch, logischerweise. Tatsächlich kannst du das alles vorher absprechen, bis hin zu Dingen, die du vielleicht nicht möchtest, weil auch nach dem Tod, dein Körper ist ja quasi schutzlos. Das heißt, es ist für manche Menschen besonders wichtig, wer geht denn daran, wie geht denn derjenige mit dem Körper um? Ist das ein Mann, ist das eine Frau? Möchte ich das? Kann ich mir das vorstellen?
Kann man sich den Toten ansehen bei euch?
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich eins unserer wichtigsten Dinge, die wir bei uns in der Arbeit ganz, ganz schnell auch integriert haben und von Anfang an mit dabei haben wollten. Für uns ist es ganz wichtig, dass man sich nochmal am toten Körper verabschieden kann. Gerade wenn man vielleicht, wenn es ein plötzlicher Tod war, wenn da auch vorher vielleicht viel Zeit dazwischen lag, um zu realisieren, dass derjenige wirklich gegangen ist. Weil wenn man das nicht tut, gibt es ganz häufig diese Flashbacks, dass man auf der Straße noch sieht, hey, der bewegt sich doch wie mein Papa, der bewegt sich wie mein Onkel oder so. Und diese Flashbacks, dass man die vermeidet, deswegen ist es total gut.
Es gibt ja auch viele Beispiele über Scheintote. Und da habe ich am meisten Angst vor. Es kann ja sein, dass ich noch ja nicht richtig tot bin. Und da unten ist keine Klingel im Sarg, nicht? Also dann weiß keiner, ob ich tot bin oder nicht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Sowas gab es schon, Scheintot.
Gundula, noch lebst du. Das kann ich dir sagen.
Ja, Gott sei Dank, bei 104.
So, hoffen wir. Und jetzt lassen wir uns mal richtig inspirieren und gehen das hier alles mal durch. Und ich muss sagen, es ist ein wahnsinnig heller Raum hier, komplett lichtdurchflutet, Altbau, boah, ich glaube nicht ganz billig. Und wirklich sehr schön bunt aufgestellt. Gundula, du hast aber nicht so tolle Feelings wie ich, ne?
Na, ich finde es hier nicht so toll. Also es kommt mir nicht vor wie ein Bestattungsinstitut, sondern mehr so wie ein Spielraum. Und sagen wir mal, ich dachte erst, bin im Gruselkabinett. Ich sehe eigentlich nur da lauter so eine Totenköpfchen. Ich weiß nicht, ob der Deko sein soll oder ob man die ins Grab mitkriegt.
Ich sehe bunte Bälle in dem Sarg. Auch ich finde das ganz angenehm hier.
Ja, mit den bunten Bällen, das ist gut. Wahrscheinlich ist es deswegen gut, wenn man da Probe liegen macht, dass das nicht so weh tut im Rücken. Ne? Weil du musst ja dann da...
Hast du Rücken?
Ja, ich habe immer Rücken.
Ich nicht.
Aber ich sag's keinem.
Jetzt haben wir gerade schon gelernt, es gibt keine Grenzen, was eine Bestattung angeht. Was war denn so mal was sehr Außergewöhnliches, was ihr als Event, als Party zum Abschied jemandem zelebriert habt?
Wir hatten einen Fußballfan, der war in ganz Europa unterwegs in den Stadien, hat sich dort Spiele angeguckt und aus jedem Stadion ein Trikot mitgenommen. Die haben wir dann nach seinem Tod am Strand aufgebaut. Spalier, also die Hälfte davon, das waren schon irgendwie über 60 Stück, mit seinen ganzen Freunden. Und dann gab es ein Stück Rasen, da stand die Urne. Die Freunde haben, wir haben die Asche in den Fußball zusammen gemacht und der stand dann da. Wir hatten die Abschiedsfeier und sind dann am Ende ins Wasser gegangen, standen quasi hüfttief in der Ostsee, ich sag jetzt nicht welcher Part, und haben die Asche dann mit den Händen ins Wasser verstreut. Und am Ende haben alle Freunde Bengalos und Rauchbomben gezündet. Es gab laute Musik, die sehr gut zu ihm passte. Und ja, es wurde Rotz und Wasser geheult. Auf der anderen Seite war es ein unvergessliches Erlebnis.
Maria, ich frag dich mal, wenn du Gundula und mich siehst, was könntest du dir bei uns für eine Abschiedsparty vorstellen?
Also Gundula, glaube ich, möchte das nicht unbedingt komplett in Schwarz. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, sie möchte auch nicht unbedingt, dass es total traurig ist.
Genau das Richtige. Also bei mir kann es ruhig lustig sein und traurig darf es überhaupt nicht sein. Und alle in Schwarz geht gar nicht.
Soll ich die Trauerrede halten?
Ja, wahrscheinlich wirst du mich überleben, ja.
Echt jetzt? Das würde ich ja jetzt nochmal in Frage stellen.
Mit dem Auto hier, möchte ich nur sagen. Und in Berlin, huiuiui.
Genau. Das nennt man dann Abmoderation.
Und bei dir, Malte, auf jeden Fall, ich glaube, du hättest gerne was, wo du nochmal richtig gezeigt wirst, in irgendeiner Form. Das heißt, tatsächlich nicht nur vielleicht aufgebahrt, aber auf jeden Fall auch deine gesamten Geschichten drumherum. Es soll möglichst viel über dich geredet werden. Es soll möglichst die gesamte Deko deinem Typ entsprechen. Und du solltest nochmal richtig fett in den Mittelpunkt gerückt werden können, in irgendeiner Form, in dem am besten entweder alle deine Geschichten erzählen oder aber tatsächlich nochmal so ein richtig, keine Ahnung, wie so ein Special-Effekt oder so auftaucht.
Maria, ich empfinde das erstens als wahnsinnig frech und zweitens stimmt's aber absolut. Und drittens, ich hätte gerne eine Malle-Party. Wäre eine Malle-Party möglich?
Logisch.
Malle-Party finde ich ganz toll, aber schön wäre es, wenn du mir vorher hinterlegst den Ticketpreis, weil bis nach Malle kostet einen Haufen Geld und in Berlin wäre es natürlich ein bisschen preiswerter, aber du kommst aus Hamburg, gut, nach Hamburg schaffe ich es auch noch, da würde ich dann dahin fahren, aber wenn du Malle willst, denk daran, dass die Leute dahin fliegen müssen und ein Quartier brauchen wir auch noch, ne? Das ist ganz wichtig.
Ja. Ballermann 6, das ist alles relativ günstig.
Ja, ist vorbei, Ballermann 6, Schinkenstraße und Bierstraße, die haben wir ja alle schon mal durch. Ne? Das ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Das war ja früher schön, da konnten wir noch auf die Tische springen. Heute haben wir die am Kreuz, hat man ja vorhin schon festgestellt.
Mit wir meinen wir aber Gundula, dich.
Mich und noch ein paar andere, ja. Meines Alters, aber wir sind ja alle jung geblieben, Bier trinken können wir noch. Nur nicht mehr auf dem Tisch. Ne? So. Und den Tisch haben wir sie schon gekriegt. Also so ist es nicht.
Absolut. So, ich denke, wenn ich an meine Malle Beerdigung denke, Maria und Robert. Ich frage euch direkt, ob es da irgendwo Grenzen gibt, aber ich denke mal, eure Antwort wird sagen nein. Ich könnte mir gut vorstellen, erstmal 2 Tage im Megapark aufgebahrt zu werden. Dann hätte ich gern, dass rundherum immer mal ein Ballermann-Sänger auftritt und Songs singt. Und wenn es dann, ich würde dann gerne verbrannt werden am Strand und dann mit der Urne, mit der Asche an der Playa de Palma soll das verstreut werden. Und dazu soll Musik laufen, die ich selber früher mal produziert habe, aber dann wegen Urheberrechtsverletzung verklagt wurde und eine staatliche Versicherung unterschrieben habe, dass ich sie nicht mehr spielen darf. Da ich dann ja aber nicht mehr da bin, können wir sie wieder spielen. Was ist davon möglich, was ist davon nicht möglich? Robert, du guckst schon fragend.
Ja, grundsätzlich gesehen werden deine Nachkommen dann ein Problem haben. Solltest du welche kriegen haben?
Die sind mir egal.
Okay, irgendwer muss den ganzen Krempel finanzieren, aber das ist dann eure Geschichte. Was ich mich gerade frage ist, wenn du eine Malle-Party machst und so einen riesen Aufriss machst, danach wird sich keiner mehr dran erinnern, weil sie alle im Kummer liegen.
Also möchtest du mir davon gerade abraten?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich gebe dir das nur zu bedenken. Grundsätzlich gesehen können wir davon relativ viel umsetzen. Du hast ein sehr großes Budget, mein lieber Freund.
Was wird das so kosten, Maria, grob?
An der Stelle, ich würde denken, 100.000 kommen wir auf jeden Fall mit hin.
Gundula, kannst du mir Geld leihen?
Auf keinen Fall. Deswegen würde ich ja den Ticketspreis vorher haben.
Gibt es manchmal auf Beerdigungen Eintrittspreise?
Nein, das gibt es auf gar keinen Fall. Also habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Aber wir hatten es schon so, dass die Leute sagen, sie finanzieren zum Beispiel die Anreise mit oder die Unterkunft da vor Ort. Das gibt es schon relativ häufig. Dadurch, dass wir ja relativ viel unterwegs sind, an verschiedenen Orten in Deutschland auch und im Ausland, ist es schon so, dass die Leute dann sagen, sie finanzieren die Anreise mit oder die Unterkunft da vor Ort.
Dürfte man eigentlich an der Playa de Palma in Spanien ja quasi jetzt auf Mallorca die Asche einfach ins Wasser streuen?
Also es gibt tatsächlich in jedem Land in Europa andere Bestimmungen und in Spanien darfst du tatsächlich verstreuen direkt ins
Meer. Die kotzen auch alle ins Meer, deswegen.
Genau, das ist, aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, warum, sondern in Deutschland ist alles noch sehr reglementiert, noch sehr eng gefasst. Das gesamte europäische Umland ist da wesentlich entspannter, was das betrifft. Allerdings weiß ich nicht ganz genau, ob wir dich direkt am Strand verbrennen dürften. Da würde ich vielleicht noch mal einhaken, aber was soll ich sagen, wa?
Das war gerade mein Thema, weil ich nicht glaube, dass du am Strand verbrannt werden darfst. Öffentlich, das glaube ich auf keinen Fall.
Wie groß ist dein Garten? Können wir es uns bei dir machen?
Bei mir im Garten gerne, ja. Da können wir da verstreuen. Vielleicht werden da Blumen draus, weiß man nicht. Kann ja passieren.
Was für Blumen wohl, wenn du mich anguckst?
Distel.
Sag mal.
Naja, ist doch nicht schlecht. Distel halten sich lange und Distel halten sich über den Winter. Also du bist immer präsent. Mal blühen sie nicht, so wie du denn. Mal ist es gut, mal ist es nicht gut.
Wann bin ich in der Blüte des Lebens mit einer Distel?
Zurzeit bist du gerade in der Blüte des Lebens.
Mit 29.
Grundsätzlich gesehen, wenn du verbrannt wirst, verbrennt leider, da muss ich dich jetzt in die Realität holen, nicht der komplette Körper, sondern Teile der großen Knochen, also Hüftknochen, Becken, das bleibt wahrscheinlich zu einem Großteil oder ein Teil davon bleibt erhalten. Das heißt, es wird in einem normalen Krematorium nochmal fein gemahlen. Da bist du dann aber am Strand im Bereich von vergraben und nicht mehr verstreuen.
Ob man aus diesen Beckenknochen, die ich in mir trage, noch was Tolles schnitzen kann, das hört ihr gleich. Hast du schon einen Songwunsch?
Ja, habe ich. Halleluja. Halleluja tut man dem lieben Gott einen Gefallen. Und der Song ist so eindeutig, dass es dem gefällt jeder. Und ist von Herrn Cohen. Die Musik ist, glaube ich, Herr Cohen heißt er, ne? Ja, C-O-H-E-N. Englisch bin ich nicht so gut, macht nichts. Trotzdem weiß ich, wer sich hören will. Halleluja möchte ich hören.
Kannst du mal kurz ansingen?
Halleluja, 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 Halleluja.
Nee, mach ruhig noch weiter.
Halleluja.
Hier, willst du ein Bonbon?
Nein, danke, ess keine Süßigkeiten.
Die sind vegan sogar.
Ach, vegane Bonbons habe ich noch nie gegessen. Nee, danke, ess recht nicht. Liegt mir gar nicht.
Hältst du mal kurz den Deckel hier? Ja. Ich greife da erstmal rein und esse auf jeden Fall so einen veganen Bonbon. Und was soll es bei dir zum Leichenschmaus geben? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht?
Bei mir, wenn ich tot bin, ja, dann gibt es gar nichts. Und zwar ganz einfach, dann wird in der Traueranzeige geschrieben, also die Trauerfeier findet dann und dann statt und danach gehen wir in aller Stille auseinander. Da weiß jeder, es gibt sowieso nichts zu essen.
Okay, aber ich muss sagen, ich habe jetzt zum zweiten Mal reingegriffen. Die veganen Bonbons schmecken ganz gut, muss ich sagen.
Dann greif zu.
Soll ich dir was sagen, was bei mir gäbe? Ein veganes Menü, dass du nicht kommst.
Ja, aber würde ich denn verzichten auf das vegane Menü, würde mir mein Würstchen selber mitbringen und wäre trotzdem gekommen.
Maria und Robert, was kann man denn jetzt aus meinem Beckenknochen, wenn das nicht verbrennt, in einem Krematorium? Hast du doch gerade gesagt, ne? Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ja. Was kann man daraus noch machen aus meinem Becken?
Also wie gesagt, grundsätzlich gesehen wird das Becken gemahlen. In anderen Kulturen ist es so, dass man ja im Buddhismus so ein Knochenlesen zum Beispiel macht. Oder wir haben manchmal auch die Anfragen von Angehörigen, dass sie gerne ein Stück behalten wollen würden oder einen Teil der Asche behalten wollen würden. Da haben wir tatsächlich den Umweg übers Ausland.
Darf ich kurz Fragen nochmal einhaken wegen meinem Beckenknochen? Weil gab es auch schon mal die Anfrage, weil es gibt ja so Jäger, die dann so Geweihe im Wohnzimmer haben. Gab es schon mal, ich möchte gern von Oma den Beckenknochen ins Wohnzimmer hängen?
Ins Wohnzimmer hängen nicht, aber wir hatten tatsächlich
im Abstellraum
die Anfrage, dass ein Knochen tatsächlich nicht gemahlen wird oder ein Teil des Knochens nicht gemahlen wird. Die verbrennen ja zum Großteil, aber wie gesagt, Stücke bleiben übrig und der dann aufgehoben werden wollte tatsächlich.
Genau. Die haben die Bestattung im Ausland gemacht und da ist es halt relativ typisch, dass man nochmal so einzelne Knochenstücke liest, sozusagen mit Stäbchen und dementsprechend war das ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn hier die Verbrennung stattfindet, jetzt mal ganz einfach gesagt, ist es sicher, dass ich das dann bin, als Beispiel, oder kommt da noch andere Asche dazu und dann wird irgendwie immer sauber ausgekehrt und dann kriegt man irgendwelche Asche mit. Ich weiß doch gar nicht, ob das die richtige Asche ist von meinem verstorbenen Mann oder so weiter. Also wie wird das geklärt, dass es denn die Asche ist?
Also wir haben hier Asche, hast du in so einer Verpackung, so sähe menschliche Asche aus, nicht wahr, Robert?
Genau.
Und wie können wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht Holzkohle ist?
Also wir hatten mal ein Kind begleitet, beziehungsweise die Familie des Kindes begleitet und da standen wir im Krematorium, da war der Sarg schon vor dem Ofen, kurz davor einzufahren und dann hat die Mama gesagt, könnt ihr nochmal reinschauen? Und ja, natürlich haben wir reingeschaut und es war der Kleine, das heißt, das wird nicht passieren, dass da was ausgetauscht wird und damit man die Asche nicht verwechselt, gibt es einen sogenannten Schamottstein, der kommt mit rein, der verbrennt nicht, der hat eine einzigartige Nummer, damit kann die Asche immer zugeordnet werden, die steht dann auch auf der Urne oben drauf. Das heißt, wenn du die Urne aufmachen würdest, findest du diesen Stein mit dieser Nummer und dann weißt du genau, das ist dein Angehöriger oder wer auch immer.
Ja, danke, damit ist die Frage beantwortet.
Super, ganz politisch neutral. Was kann man denn aus der Asche alles so machen?
Unglaublich viele Dinge. Also offiziell in Deutschland natürlich nichts, ist ja ganz klar, wir leben in Deutschland. Vielleicht haben wir da die eine oder andere Grauzone für uns selber entdeckt. Ein bisschen Asche darf man inzwischen eigentlich auch noch nicht offiziell nehmen, aber inoffiziell ist es schon inzwischen toleriert. Man kann tatsächlich eine Schallplatte machen, Vinyl tatsächlich, kann man einarbeiten lassen in die Vinyl. Dann kann man ein Tattoo draus machen, Diamanten, man kann klassische Schmuckstücke draus machen. Wir haben als einzige eine Möglichkeit, ein bisschen Asche in einem Flaschengarten bestatten zu lassen, dass man wirklich wie so einen kleinen Flaschengarten hat und dann theoretisch die Baumbestattung zu Hause hat.
Was würdest du mit meiner Asche machen, Gunula?
Ein Diamanten. Also meine Cousine ist gestorben und wir wussten immer, dass Beerdigung ist und hatten immer keinen Sarg gefunden und waren dann zur Beerdigungsfeier, aber wurde nicht begraben. Und als der Mann gestorben ist, mein Cousin, dann sagt die Verwandtschaft, so Gunula, das ist für dich, das sind Diamanten. Auch sage ich, sehr toll. Das ist heller. Sag ich, wer ist das? Die Frau von ihm. Und die konnte ich nicht ausstehen. Ich sage, was ist denn mit der Diamanten auf dem Tisch? Das ist dein Erbe. Ich sage, das will ich nicht erben. Ja, da kannst du eine Kette draus machen. Na, die kann halt nicht bei mir um den Hals hängen. Die Olle Heller, die zu Lebzeiten schon nicht leiden konnte, das sind die Diamanten. Das sind zwar, sollen echte oder künstliche Diamanten sein. Die wohnen im Ausland. Ich möchte jetzt nicht das Land nennen. Da wurden sie gepresst. Kosten fast 10.000 Euro. Die Schuldscheine waren auch noch dabei. Sag ich, na, die könnt ihr gleich behalten. Bezahle ich eh nicht. Ne? Aber das kann man wirklich als Schmuckstück pressen.
Hast du nicht mitgenommen? Um die Diamanten?
Ich habe vorgeschlagen, die Diamanten, die konnte ihren Mann ja zum Schluss nicht leihen, zusammen in ein kleines Säckchen in die Urne packen und den beerdigen war sie mit in der Urne, da wo ihr Mann beerdigt ist. Also in die Urne rein haben wir das Säckchen gelegt. Wir haben dem Pfarrer gesagt, wir haben aufgepasst, dass er das macht, da reingelegt die Diamanten und dann haben wir beerdigt. Seine Frau ist jetzt quasi als Diamant mit ihm zusammen vereint in der Urne. Und das haben wir überprüft, das war gut.
Ich sage jetzt nicht, wo es ist, sonst habe ich Angst, dass das jemand ausgräbt, weil da Diamanten drin sind.
Ja, und später habe ich erfahren, dass die Diamanten Tatsache wert haben.
Scheiße, wie viel?
Ach, das weiß ich nicht, ich habe nicht nachgefragt, aber geht ums Prinzip. Wenn ich jemanden nicht mag, dann kann ich den Diamanten nicht nehmen. Das ist einfach so eine Frage.
Vielleicht sagst du mir doch später, wo die sind.
Kann ich dir dann verraten.
Hast du ein besonderes Abschiedsritual, einen Wunsch irgendwie, Gunula?
Also ich persönlich habe keinen Wunsch, aber ich habe eine Freundin, die hat einen Sarg zu Hause schon. Und in diesem Sarg ist Bettwäsche drin und das ist ihr Nachtlager, also ihr Bettchen.
Da schläft die jede Nacht drin?
Ja, schläft die jede Nacht.
Warum?
Und die gehört zu, sie sagt, ist Abteilung Gufti, ist schwarz gekleidet, überall hängt ein Himmel und überall sind Sterne im Himmel. Ihr ganzes Zimmer ist geschmückt mit lauter gaseähnlichen Himmel und unten drunter liegt der Sarg. Und dann, die fühlt sich wohl im Sarg und an der Wand hängen da lauter Waffen und alles, also ein bisschen sehr gruselig da drin.
Ein bisschen nur.
Ja, und da habe ich zu ihr gesagt, kannst du neben dem Sarg schlafen, dann stirbt man doch eher. Ja, ein Sterben ist doch kein Problem. Und ein Jahr später hat sie Selbstmord begangen.
Gut, ich dachte, die Geschichte wird noch lustig, aber okay, das war der Downer jetzt.
Ja, und das war das, wo ich dann, wenn ich mal zum Friedhof gehe, ich gehe ja immer so regelmäßig jedes Jahr zu allen einmal. Und wenn ich da hingehe, dann beschimpfe ich sie auch nicht, weil sie ist einfach gegangen, das geht ja gar nicht. Wir hatten noch so viel vor und wollten noch eine Kollektion herstellen. Bademoden zum Beispiel, kein Witz. Die hat Model gemacht und wollte Bademoden noch, wir wollten noch alles herstellen und plötzlich ist sie weg. Dann beschimpfe ich sie natürlich und kann ja nicht mehr antworten. Ne?
Was sagst du dann so?
Dann sage ich, warum bist du eigentlich gegangen? Wir hatten noch so viel vor. Jetzt stehe ich da und kann nicht schneidern, kann keine Bademoden entwerfen und das wäre doch unser Ding gewesen. Und das erzähle ich ihr.
Das zeigt ja, dass Abschiedsrituale wichtig sein können, um das zu verarbeiten. Die Frage gebe ich an Robert und Maria weiter. Was für spezielle Abschiedsrituale gibt es? Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, wahrscheinlich.
Nee, gibt es überhaupt nicht, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also viele Abschiedsrituale beginnen tatsächlich mit dem Tod der Person, dass man wirklich auch nochmal sich gemeinsam Zeit nimmt, sich von demjenigen zu verabschieden, im Zweifelsfall gemeinsam anzieht, aber auch nochmal viel Zeit tatsächlich bei der verstorbenen Person bleibt. Wir aber auch den Sarg zu bemalen, zum Beispiel, könnte ein Abschiedsritual Ritual sein, wo dann immer gesagt wird, ja, ist ja nur für die Kinder. Bei uns malen die Erwachsenen wesentlich länger als die Kinder am Schluss. So, es ist immer so. Aber es geht dann weiter bis zu der Abschiedsfeier. Wie machen wir das? Welches kleines Geschenk geben wir jedem mit, der mitkommt, der da hinkommt? Jetzt zum Beispiel haben wir eine Bestattung, da wird es kleine Festivalbändchen für alle geben. Genau.
Hätte ich auch gerne bei einer Mallorca-Bestattung übrigens.
Ist kein Problem. Auch in Neonfarben zu haben, gar kein Problem.
Und auch so Sauf-T-Shirts würde ich gerne, dass die verteilt werden. Das ist mein Abschiedsritual. Und der Sack soll auch bemalt werden, allerdings von Gundula. Und Gundula, du darfst da so Saufsprüche raufschreiben. Hast du so einen Trinkspruch?
Trinkste, stirbste. Trinkste nicht, stirbste auch.
Jetzt stehen wir vor einem kompletten leeren Sarg, aber in diesem Sarg, haben wir eben schon erzählt, ist alles voller Bälle, bunter Bälle wie so ein Bällebad und da werden wir uns gleich reinlegen und mal Probe liegen. Du musst mir aber wieder raushelfen, ich bin sportlich nicht so aktiv gewesen die letzten 2 Monate.
Ich auch nicht, ich habe so viel Winterspeck noch drauf, also ich möchte mich da nicht hinlegen, ich komme nicht hoch, du weißt ja, immer noch Kreuz, ne? Aber ich helfe dir raus.
Dankeschön. Und jetzt liege ich in diesem Sarg voller Bälle. Was hast du für ein Gefühl, wenn du mich hier so siehst, Gundula?
Ja, dass du im Spaßbad bist. Weil das sieht aus, als ob wir jetzt ein Spaßbad mit einem Bällebad. Es gibt nämlich Bällebäder und so sieht es jetzt hier auch aus. Also drumherum, dass es ein Sarg ist, sehe ich jetzt nicht so. Es sieht aus wie eine Kiste und du lauter Bällchen drin hast und freust dich, dass du da drin liegen kannst.
Ich muss sagen, ich fühle mich direkt ein bisschen kränker, während ich hier drin liege. Maria, ich muss dich mal ganz kurz fragen. Jetzt bin ich ja ein bisschen zu groß für den Sarg eigentlich, oder?
Also bist du noch nicht tatsächlich, also es gibt eine Überlänge dann bei den Särgen, allerdings in dem Falle würden wir tatsächlich die Beine vielleicht ein ganz kleines bisschen anwinkeln, aber ja, das ist so standardmäßig bis 2 Meter und alles, was größer ist als 2 Meter, braucht einen extra Sarg.
Was kostet dieser Sarg, in dem ich hier liege?
350 Euro.
Oh, das ist okay, würde ich sagen. Aber jetzt, es gibt ja das Klischee, ich meine, es ist kein Klischee, das habe ich selber schon erlebt, Gundula wahrscheinlich auch, Beerdigungen, die sind ja unfassbar teuer und ich habe das Gefühl, dass Bestatterinnen und Bestatter oftmals einfach mit einer Notsituation von vielen nochmal richtig Patte machen wollen. Ist dieser Vorwurf haltbar oder Maria, ist das unfair, dass ich das jetzt sage?
Nee, es ist überhaupt nicht unfair, weil die Branche tatsächlich an vielen Stellen so noch funktioniert und dass die Bestatter, die in den Geschäften sind, tatsächlich auch auf Provisionsbasis bezahlt werden. Das heißt, umso teurer sie verkaufen, desto mehr Provision verdienen sie und müssen darüber ihr Gehalt aufstocken. Das ist tatsächlich eine Problematik, die wir schon lange haben, weil man den eigentlichen Prozess, die eigentliche Dienstleistung nicht in Rechnung stellt, sondern diese Produkte. Also dieser Sarg, der würde normalerweise nicht 350 Euro kosten, sondern würde dann verkauft werden für meinetwegen 1.500 oder 2.000 Euro. Das ist der Einkaufspreis, den ich dir genannt habe. Bei uns ist es allerdings so, dass wir keine Produkte verkaufen, sondern wir nehmen tatsächlich das Geld für die Dienstleistung, weil uns die Begleitung tatsächlich sehr, sehr wichtig ist an der Stelle.
Also meine Schwester hat ja die Beerdigung gemacht und hat mir erzählt, dass sie im Beerdigungsinstitut war und es ist schweineteuer. Es ging gleich los hier mit Eichensarg, muss Eiche sein und ist ja viel besser und der hält ja länger. Dann, weil ich mir sage, wenn der unter der Erde ist, hält ja auch nicht länger, nicht als Quatsch. Also mit dem Eichensarg, alles teuer und das Schlimmste sind die Friedhofsgebühren. Bei denen muss man auch mal anfangen. Also bei uns da draußen, wo ich wohne, kostet 1.500 Euro nur der Fleck zum Beerdigung, also nur das Stückchen Rasen. Und dann ist noch gar nicht zu Ende. Dann kommen da die Friedhofsgebühren rauf und so weiter. Und dann kommt noch der rauf, der die Sarg trägt oder der die Urne trägt. Der muss auch noch bezahlt werden. Und der steht dann neben dem Grab und hält dann so ein bisschen die Hand auf. Ich denke, ach, der will mir guten Tag sagen. Nein, der erwartet was anderes, weil er die Urne dahin getragen hat. Und deswegen, das gefällt mir überhaupt nicht auf so einen staatlichen Friedhöfen. Und deswegen plädiere ich ja dafür, dass man die Urne bitte selber mit nach Hause nehmen kann, im Garten und die würdevoll da bestatten. Das ist würdevoller als auf dem Friedhof. Und wo wir den bestattet haben, ich möchte jetzt den Ort auch nicht nennen, es war eine Urnenbestattung, da war ein kleines Loch. So, wir durften nicht mal in das Loch eine Blume reinpacken bei meiner Mutter. Wir durften keinen Sand reinpacken. Wir durften die Rasen nicht betreten, obwohl er ja hin und her gelaufen ist und so weiter. Es war sehr lieblos und dann stand er da und dann haben wir natürlich nichts gegeben und so weiter. Das Gesicht nach unten. Also wir hatten dann wurden wir erst richtig sauer.
Das klingt ja jetzt schon nach Abzocke, muss man ehrlich sagen. Gibt es so Discount-Bestattung? Ich frage dich mal, Robert.
Gibt es ja tatsächlich. Um sowas zu umgehen, machen wir das zum Beispiel so, dass wir die Urne nicht tragen, sondern die Angehörigen. Weil wer hat mehr das Recht, denjenigen zu tragen und zu halten, als die Leute, die den verloren haben, also sprich Freunde und Angehörige. Kann man somit umgehen und hat gleich eine Art Abschiedsritual mit dabei.
Ich hoffe, es wird nicht rausgeschnitten, was ich jetzt sage. Ich möchte einmal sagen, an alle Bestatterinnen und Bestatter da draußen, die Leute in solchen Notsituationen abzocken, shame on you.
Ist tatsächlich ein Faktor, weil ja auch die Leute, die dort arbeiten, machen das nicht unbedingt aus Böswillen, sondern die verdienen teilweise Mindestlohn oder sogar drunter. Das heißt, um sich ihr eigenes Essen und ihre eigene Bestattung am Ende leisten zu können, müssen die natürlich verkaufen, haben einen gewissen Druck. Und das wollten wir einfach nicht.
Gundula, wie hat es dir gefallen?
Ich bin jetzt überrascht, dass es mir gefallen hat, dass es so viele Wege gibt und so viele Partys und so viele Sachen, die ich hätte vorher nie gedacht. Also ich kenne nur normale Beerdigungsinstitute, also Bestattungsinstitute, aber dieses hier ist was ganz Besonderes. Also da ist ja für jeden was bei, jeder, was sich jeder wünscht, alles wird machbar gemacht. Sowas habe ich überhaupt noch nicht, hätte ich nie dran gedacht, dass es sowas gibt. Also ich bin ganz begeistert. Ich war vorher so ein bisschen misstrauisch, wo ich hier reinkam, dachte ich so an das Gruselkabinett. Und als ich dann jetzt eine Weile hier drin war, bunte Bälle und diese die ganze Offenheit, mit denen die Leute hier auch umgehen, Maria und Robert, dass sie so intensiv einen beraten können und so das so ernst nehmen eigentlich, den Tod und die Traurigkeit zu verstehen. Und ich habe jetzt selber verstanden, dass es auch nach der Beerdigung auch lustig sein kann, dass einer das möchte lustig haben, einer möchte es ruhig haben, einer möchte schwarze Kleidung, einer möchte die Kleidung. Hier wird alles akzeptiert. Also ich kann nur eins sagen, ich bin jetzt fast schon richtig ein Fan von hier.
Gunnar, jetzt haben wir ja so ein bisschen meine Beerdigung durchgeplant. Ich möchte eine Malle-Beerdigung, auch wenn die 100k kostet und du sagst, da müssen wir Spenden für sammeln. Jetzt habe ich einen Punkt ganz vergessen. Auf solchen Malle-Partys, ne? Oder im Megapark auf Mallorca, da wird ja geknutscht, was das Zeug hält. Ne? Wäre das für dich problematisch, wenn ich da aufgebahrt wäre und da drumherum wäre Party und die Leute knutschen alle?
Ja, das passt zu dir. Also das wäre kein Problem, dadurch denke, dass du sowieso gerne mal auf Partys gehst und es passt zu dir und die Leute sollen locker sein, wie sie wollen und ob sie knutschen oder ob sie umarmen oder sonst was, was sie da machen, ist egal. Du bist ja da unten und die wissen ganz genau, wie du früher gewesen bist, als du noch dabei warst, da hast du auch rumgeknutscht und die gleichen Sachen gemacht, zu dir passt es.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Hätte ich jetzt noch fragen müssen, was macht man mit so Leuten, die gerne in den Swingerclub gegangen wären? Hätte man dann, die so gerne in Swingerclubs gehen, macht man da eine Swingerbeerdigung?
Na, das wäre doch geil, eine Swingerbeerdigung. Ja, da müssen wir erstmal alle Leute bestellen, die im Swingerclub mal waren. Die meisten wissen ja gar nicht, mit wem sie da zusammen waren, weil ja jeder ist ja anonym und jeder kann ja da machen, was er will. Wie kriegt man die Adressen raus? Ansonsten eine Swingerclub-Party ja nicht dagegen. Aber bah, es ist immer schwierig, an die Leute ranzukommen und zu sagen, du warst doch letztes Mal mit mir im Bett. Nein, das warst du doch nicht. Nein, die sah so ähnlich aus. Nein, das war da die Rothaarige. Kriegt man gar nicht zusammen. Ansonsten, interessant wäre es auch, da wären die Leute auch einverstanden, wenn jemand der Stammgast im Swingerclub ist und der sagt, ja, ich hätte gerne die an meiner Seite und die an meiner Seite und die an meiner Seite. Natürlich vorm Sarg, ist klar. Und wenn sie da ein bisschen zwingen wollen, ja Gott, muss man mal fragen, ob es sowas gibt.
Da würde ich mir dann einfach eine Maske aufsetzen und mich einfach unter die Leute mischen. Einfach nur mal gucken. Einfach nur mal gucken. Gar nicht mitmachen. Einfach nur mal gucken. Interessiert mich einfach.
Ja, mich interessiert ein Swingerclub auch. Möchte auch mal gucken. Und da man ja Masken aufsetzen kann, also anonym sein kann, würde ich mir das Ganze auch mal gucken. Ich bin jetzt nicht für Swingerpartys zu haben, aber zum Schnüffeln, zum Gucken bin ich für alles bereit.
Zum Schnüffeln?
Na, ich hab das. Jetzt, verstehst du jetzt falsch, Malte? Jetzt streichen.
Weißt du, was ich schön finde? Wir haben über Tod gesprochen und kommen direkt aufs Thema Swingerclub. Aber ich möchte noch einmal sagen, Tod ist eigentlich ein Scheißthema. Wenn man damit zu tun hat, sterben ist einfach scheiße, finde ich. So haben wir schon gesagt, auch wenn es dazugehört. Ja, es macht immer was mit einem, es triggert einen. Und deswegen, ich fühlte mich ja auch sehr wohl so. Und ich glaube, in mir hat sich ein bisschen was verändert. Vielleicht nur ein bisschen, und so ein bisschen dieser Gedanke weg von der statischen Beerdigung, so war es immer, so machen wir es immer. Das haben wir so ein bisschen den Horizont erweitert und das nehme ich mit aus dieser Folge.
Ja, das ist gut, was du da mitnimmst. Also ich würde mitnehmen wollen, dass der Staat endlich mal umorientiert wird und dass man die Urne mit nach Hause nehmen kann, dass man zu Hause in Ruhe würdevoll trauern kann, dass man die Urne im Garten beerdigen kann. Es ist ja Asche, es ist ja Holz. Da braucht kein Klimaschützer wieder kommen und sagen, ach, das Holz unter der Erde, das geht gar nicht. Nein, es geht alles und die Asche kann man da verstreuen und kann dran denken. Und da man immer im Garten ist, hat man jeden Tag seine Verstorbenen um sich, seine Verstorbene oder wenn es mehrere sind, mehrere. Ja, und deswegen finde ich es am besten, wenn man die Urne mitnehmen kann und nicht diese Zwangsunterwerfung am Kirchhof, 1.500 Euro schon für den Platz zu bezahlen und die ganzen Kosten aufgebürdet kommen. Es kommt so viel Geld da zusammen, dann ist, würde ich einfach mal so sagen, Sterben ist ein teures Geschäft.
Olaf Scholz, ich weiß, du hörst liebend gern diese Sendung. Bitte melde dich doch mal bei uns, wir würden gern mit dir dazu sprechen. Die Nummer findest du im Internet. In diesem Sinne, Gundula und Malte sind raus und sagen jetzt einfach auf drei ganz harmonisch Tschüss. 1, 2, 3.
Tschüss!
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
Hi, ich bin Claudia Kamit und das ist Tabulos. Ihr seid auf der Suche nach offenen Gesprächen über Kinks, Süchte, Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen? Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen geht es um Mi, die schon mit 14 bemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Mit Hagen Decker spreche ich über seine Kokainsucht und wie verdammt schwierig es ist, clean zu bleiben.
Ich nehme mir nicht vor, 6 Monate nicht zu konsumieren, sondern man sagt immer nur für heute. Heute kann ich keine Drogen nehmen. Was morgen ist, werden wir morgen sehen.
Und es geht zum Beispiel um Manchu, die als Kind von ihrer eigenen Mutter entführt wurde. Ihr wollt in das Leben von anderen Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört rein bei Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.